Guten Morgen. Hey, Church. Genau. Ich freue mich sehr, heute wieder bei euch zu sein. Wir starten heute in die zweite Predigt, Me and My House. Und wir haben unseren Standort Ludwigslust mit dabei. So gut, dass ihr da seid. Lasst uns die mal ganz kräftig begrüßen. Wir sind bald wieder bei euch, Ostern. Wir freuen uns schon auf eure Gastfreundschaft dort oben. Das macht die nämlich immer richtig liebevoll und schön. Und wenn du online heute mit dabei bist, schreib mal dabei, wo du gerade zuschaust. Wir steigen heute quasi mit der ersten spezifischeren Thematik ein. Me and my house im Haus Gottes. Dienerschaft im Haus Gottes. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Maike Wiederenders. Ich bin 26 Jahre alt. Wir dürfen seit 2017 hier mit Gemeinde bauen. Und ich darf mit meinem Mann Daniel, mit meinen zwei Kindern hier von Anfang an mit dabei sein. Früher noch in Leipzig, heute hauptsächlich in Limbach-Oberfrohna. Und ich bin Gemeindeleitungskind. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das sind die Kinder, die noch im Haus sind, wenn der ganze spaßige Teil mit Kids Church vorbei ist. Und das qualifiziert mich hoffentlich heute auch ein bisschen aus der Kinderperspektive und nicht nur aus unserer Paar- und Elternperspektive zu reden. Unsere Pastoren Mathis und Maren, die dürfen heute in C3 Euskirchen dienen. Das ist so bei Köln-Bonn, da ist ein neues Start-up mit ganz tollen Menschen, Pastor Alex und Christina Neufeld. Guckt dort gerne mal vorbei, wenn ihr dort seid. Das sind zwei ganz, ganz tolle Menschen. Und ich liebe es, dass Mathis und Maren diesen Vers, sag ich mal, der Predigtreihe so zugrunde liegt, dass die den leben dort. Und ich lese ihn euch nochmal vor aus Josua 24. Entscheidet euch aber heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und an dieser Stelle danke Mathis, danke Maren. Ihr guckt bestimmt heute nochmal rein, habt einen gesegneten Gottesdienst. Danke, dass ihr das lebt. Danke, dass ihr über unsere Gemeinde Bauern hinaus Gottes Reich gebaut habt. Genau. Und Pastor Mathis hat uns in der einleitenden Predigt schon ein bisschen mit reingenommen in drei große Punkte zu Ich und mein Haus. Und zum einen haben wir gelernt, dass dieses Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Das startet mit deiner persönlichen Gottesbeziehung. Dein Haus wird Gott kennen und dienen und es startet jetzt. Es startet mit deiner Entscheidung, Gott zu dienen. Wir werden die nächsten Wochen ein bisschen nutzen, in das Herz dieser Predigt spezifischer einzusteigen und heute mit meinem Haus in Dienerschaft anzufangen. Wir schauen uns das Herz in Dienerschaft an. Wir wollen heute das Warum zuerst klären und danach werden wir ganz praktisch in ein paar Punkte gehen, so ein kleines Best Practice, was Daniel und mir persönlich dabei geholfen hat, in Dienerschaft durch die Familien, verschiedenen Phasen hindurch unseres Lebens zu bleiben. Und genau, wir werden uns zum Start kurz zusammen beten. Und ja, Vater, wir wollen dir einfach danken, dass du heute mit hier im Raum bist. Ich danke dir, dass es heute ein volles Haus ist, in Limbach, in Loop. Für all die Menschen, die online zuschauen, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass es deine Worte sind, die heute zu jedem Einzelnen persönlich sprechen. Amen. Amen. Danke dir, Anna. Genau. In der Predigt des letzten Sonntags, Me and My House, Glaube und Familie, hat uns Pastor Mathis dazu ermutigt, einen Start zu setzen und Häuser zu bauen, die beten, die lobpreisen, die in seinem Wort der Bibel lesen und die von Freude überfließen. Diese Dinge sind die Grundlage für deinen Dienst in Kirche. Und das Wort Dienerschaft, dienen aus dem Hebräischen Evet, wird im Kontext des Ersten Testamentes der Bibel weniger angewandt, wie wir das vielleicht verstehen. Wenn ich an Dienen denke, denke ich an Kolonialherrschaft, irgendwelche Bediensteten. Aber das Gefühl, was in dem hebräischen Wort Evet Yahweh steht, also Diener Gottes, wird bei Personen eher verwendet, die Gott besonders nahe standen. Das waren Menschen, die in einem besonderen Vertrauensverhältnis mit Gott waren, die sich ihm gehorsam untergeordnet haben. Es wird eher als Titel für ehrbare Männer und Frauen Gottes verwendet. Und das Dienen als Tunwort ist eher in dem Kontext des Opferns, des Festefeierns für den Herrn. Es wird verwendet, wenn gelobt wird. Die Worshipper sind Diener Gottes. Es wird verwendet, wenn verkündigt wird für den Kultdienst im Tempel. Das heißt, all die Dinge, die halt auch so im Ablauf passieren. Die haben auch die Brote hingelegt. Alles, was so in einem Gottesdienst außenrum getan werden muss. Beispielhaft sehen wir das außerhalb des jüdischen Volkes in Jesaja 19,21. Denn da steht über das Volk der Ägypter: Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben, und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Sie werden verstehen, wer Gott auch für sie ist. Dann werden sie dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und sie erfüllen. Wenn wir also darüber nachdenken, was der erste Schritt zur Dienerschaft ist im Haus Gottes, dann startet es mit dir ganz persönlich. Mit deinem Warum. Warum soll dein Haus voll von Gebet und Lobpreis sein? In der Jesaja-Stelle haben wir eben gelesen, dass das Dienen der Ägypter aus dem Erkennen des Herrn resultiert, aus dem Erkennen des Gottes Jahwe. Dieses Warum ist eine Beziehungsfrage. Unser Dienst in Kirche ist eine Beziehungsfrage. Und vielleicht kommst du aus einer Familie wie ich. Du kommst aus einer Familie, die schon immer irgendwie in Kirche war. Und das Dienen im Haus Gottes ist ungefähr genauso selbstverständlich wie das Trainersein im Fußballverein von deinem Kind. Es ist so eine Frage des sozialen Engagements. Ja, vielleicht findest du dich da so ein bisschen wieder. Und dann möchte ich dich heute herausfordern, dass Gott dein Herz erneuert für deinen Dienst in Kirche. Dass du dir die Beziehungsfrage stellen lässt, auf der alles fußt. Warum dienst du? Kurze stille Pause. Warum dienst du? Warum bist du heute überhaupt hier im Haus Gottes? Warum hast du den Weg hierher gefunden? Ich möchte dich ermutigen, einer dieser Eved Yahweh zu werden, so ein Diener Gottes. Ein Mensch, ein Kind Gottes, das in einem besonderen Vertrauensverhältnis lebt zu seinem Schöpfer, der dich kennt, der dich gemacht hat. Und es startet im Grunde ganz, ganz einfach, indem wir praktische Schritte zu Hause umsetzen, in die Pastor Mattes uns letzte Woche schon hineingenommen hat. Fang an, in Gottes Wort zu lesen. Nicht die 5 Minuten stille Zeit, die man muss mit dem Tagesvers. Der Tagesvers ist nicht schlecht, aber das Herz dahinter ist ein wichtiges. Fang an, das Wort zu lesen, mit dem Herz herausfinden zu wollen, was denkt Gott über mich? Wozu beruft dich Gott? Was heißt es, sein Wort zu halten? Auch das sagt uns die Bibel, wie man sie selbst hält. Ist gut. Lass Gott deinen vertrautesten Ratgeber werden. Frag Gott mal ernsthaft in der Situation, die dich bewegt. Was willst du, dass ich tue? Manchmal gibt es kein menschliches richtig und falsch, sondern nur das, was Gott für einen Weg hat für dich. Lass Gott denjenigen sein, dem du zuerst die Ehre, zuerst den Dank gibst. Lern ihn kennen und finde in ihm dein Warum. Für die Facebook-Generation, lass deinen Beziehungsstatus nicht auf "Es ist kompliziert", ne? Sondern leg es Gott hin, jeden Bereich. Gib ihm deine Zeit, deine Nahbarkeit. Einfach mal da sein im Gebet. Ne? Ich komme so aus einem Haus, ich kenne nur "Bitte, wenn es mir schlecht geht, danke, wenn es gerade richtig gut war". Wir können Gott loben, wir können auch einfach mal sein mit ihm, ihn sprechen lassen. Und ich bin ganz ehrlich überzeugt, dass wir dann mit einer ganz anderen Kraft, mit einer ganz anderen Liebe im Haus Gottes dienen, dass Ausbrennen gar kein Thema ist, weil wir gefüllt sind, weil wir überfließen. Und das startet bei dir zu Hause. Warum dienen wir also? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist die Grundlage für alles. Und weil wir angehalten sind, sein Haus zu bauen, in Beziehung zu leben und in Beziehung zu unserem Umfeld zu lesen. Und in Matthäus 28, Missionsbefehl, kennt ihr alles, ne, sind wir angehalten, Jünger zu machen, zu lernen, sein Wort zu halten. Das ist, was wir in diesem Haus bauen. Jetzt haben wir das Warum geklärt. Ne? Ihr worshipt jetzt zu Hause, ihr seid jetzt Feuer und Flamme, habt jetzt richtig Lust, das Haus zu bauen. Und jetzt hängt dann noch euer Haus dran. Ne? Das ist der Anhang, für den ihr Verantwortung tragt. Deine Kinder, deine Eltern, dein Partner, du und der Haufen, den du überwinden musst, um morgens hier hinzukommen. Und was mir für mein Haus wichtig geworden ist, möchte ich einfach in ein paar Punkten jetzt zusammenfassen. Und vielleicht spricht dich was speziell heute an. Man kann sich nie so alles von einer Predigt merken. Vielleicht ein Punkt, den du wirklich anfängst umzusetzen. Und Daniel und ich haben einen Leitvers. Der hat uns in Dienerschaft, in Kirche, eigentlich komplett durch diese Church-Plan-Phase begleitet, aus Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Wir haben für uns entschieden, darauf zu vertrauen, dass Gott uns versorgt. Egal in welcher Lebensphase, dass er uns versorgen wird, wenn wir danach trachten, sein Reich zu bauen. Und das tun wir, wir vertrauen darauf, dass er uns versorgt, dass er unsere Kinder versorgt, dass er unsere Prioritäten lenkt und dass wir einfach klar erkennen, wo gerade unsere Hauptaufgaben sind, wo wir sein sollen. Wir rufen uns immer wieder in Erinnerung, dass Jesus und unsere Beziehung zu ihm zu allererst kommt. Dann kommt unsere Familie, nicht nur Kinder, sondern auch dein Partner, das ist dein Team, der die mit dir großzieht. Wir haben oft, glaube ich, ganz natürlich einen starken Fokus auch auf die Kinder, aber das ist so ein krasses Fundament, auf dem auch unsere Kinder stehen, wenn dein Partner und du gut und eng miteinander durch diese Sachen geht. Wir achten darauf, dass Daniel seine Arbeit gut erledigen kann. So ein Thema, was man schnell mal ausklammert, denn die Bibel fordert uns auf in 1. Timotheus 3, dass wir ein gutes Zeugnis außerhalb von Kirche haben sollen. Das heißt, wir wollen unsere Arbeitgeber nicht verärgern, dass wir Deadlines verpassen oder dass wir, keine Ahnung, unser Zeitmanagement völlig sprengen, weil wir irgendwelches Church-Orga-Zeug in der Arbeitszeit erledigen. Das heißt, Daniel muss wissen, seine Sachen sind gecovert, er macht einen guten Job. Deine Dienerschaft im Haus Gottes und die deiner Familie fußen auf einem guten Zeitmanagement, gesunden Kulturen und auf einem Haus mit einer guten Arbeitszeiteinteilung, in der du deine Beziehung zu Gott lebst, in der Gott in jedem Bereich Teil ist. Und wenn wir diese Dinge berücksichtigen, dann glaube ich, dann können wir uns herausfordern lassen von Gott. Dann gibt es dort einen Moment, einen Raum, wo Gott uns herausfordern darf, wo wir flexibler werden. Wir werden in Bereiche reinwachsen, wo wir vor 3 Jahren gesagt hätten, niemals völlig überfordernd, nicht herausfordernd, überfordernd. Aber Gott stattet uns mit der Zeit aus, durch dieses Fundament, was wir lesen. Er beruft uns zu viel mehr als unserem Ist-Zustand, zu viel mehr als deine Komfortzone. Und der Unterschied zwischen Überforderung und Herausforderung, der ist manchmal nicht leicht zu erkennen. Und manchmal wirst du in Verantwortung treten und nachjustieren müssen, weil du merkst, ich habe jetzt erst den Umfang von der Aufgabe verstanden. Das ist in Ordnung. Und es hört sich auch erstmal daran an, dass das Leben richtig wild wird, wenn man mit Gott geht. Und wir können als Familie zumindest nichts anderes bestätigen. Unsere Reise mit Gott ist, glaube ich, die wildeste, schönste, versorgteste, gesegnetste Reise, die wir je angetreten haben. Yes, aber die ist gut. Genau. Und ich möchte euch heute einen Kernsatz mitgeben. Für mich zum Thema Dienerschaft. Wenn du mitschreibst, das ist der Moment, auf den die Predigt fußt. Wie du und deine Familie Kirche erlebt, ist nicht abhängig von dem Maß deiner Verantwortung, das du in Kirche übernimmst, sondern abhängig von dem Gefühl, was sie begleitet. Nochmal. Wie du und deine Familie Kirche erlebt, ist nicht abhängig von dem Maß der Verantwortung, das du übernimmst, sondern von dem Gefühl, was sie begleitet. Und wie gestaltet sich dieses Gefühl? Der erste und wichtigste Punkt offenbart sich uns in Sprüche 18, 21. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Jetzt kommt ein spannender Satz. Wer sich gerne hört, muss mit den Konsequenzen leben. Hart. Worte haben Macht und was du aussprichst, hat Konsequenzen. Positive, aber auch negative. Es macht einen Unterschied für mein Haus, ob wir positiv oder negativ über unseren Dienst reden. Johannes Hartl hat dazu einmal einen ganz schönen Satz gesagt, den fand ich sehr präzise. Dinge, die wir aussprechen, determinieren, wohin unsere Gefühle folgen können. Was du sagst, wird irgendwann ausmachen, was du fühlst. Unser nächstes Umfeld, dein Team, dein Partner, deine Kinder werden geprägt davon, was du über deinen Dienst aussprichst, was du über die Menschen aussprichst, mit denen du dienst. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass wir als Church Family, dass wir gut übereinander sprechen. Dass wir uns den Rücken stärken. Und wenn du ein Problem mit jemand hast, und wir sind hier, guckt euch mal um, wir sind viele Menschen, in Ludwigslust, ihr seid auch schon viele Menschen. Ihr werdet irgendwann mal an den Punkt kommen, wo ihr euch denkt, du nervst heute. Das hat heute nicht funktioniert, mein Lieber. Du bist heute unausgeschlafen. Es wird passieren, das ist nicht schlimm. Ne? Das darf sein. Aber ich möchte euch ermutigen, redet dann mit den betreffenden Personen und nicht mit den 17 anderen Menschen. Denn was passiert, wenn wir das tun, ist, wir prägen erstmal eine unheimlich negative Atmosphäre. Vielleicht sind die Sachen nämlich doch nicht so groß, wie du die empfindest gerade in dem Moment. Und was dann passiert ist, da du ein guter Christ bist, du führst dann ein klärendes Gespräch mit der Person und für dich ist alles gut. Es wurde geklärt. Und dann sind da aber noch 17 andere Menschen. Vielleicht deine Kinder, die sich seit 2 Jahren anhören, wie nervig die Person ist, wie nervig das ist. Und für die bleibt ein ganz bitteres Gefühl. Mit dem Teammitglied, mit dem Leiter, mit der Schnittstelle oder, und das ist fatal, mit dem Gesamtkonzept Kirche. Mit der Family, in der wir sind. Und im Gegenzug, wenn wir wertschätzend übereinander sprechen, wenn wir gute Zeugnisse teilen, das ist so ermutigend. Wenn wir in Teammeetings machen wir das ganz oft, eine Runde oder mit den Hauskreisleitern. Was habt ihr für Dinge erlebt? Wo ist Heilung passiert? Wo sind Sachen gebaut? Es ist so ermutigend. Und wir prägen damit eine Positivität in Kirche und wir gestalten einen Ort, der anziehend ist, der Freude macht, wo Menschen teil sein wollen. Und sie wissen, da sind Menschen, die ermutigen mich. Menschen, wo ich sein kann, wie ich bin. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, dieses Gefühl, ich darf sein, wie ich bin. Das ist direkt der nächste Punkt. Lassen wir unser Umfeld, unsere Kinder, unsere Familien, lassen wir sie zu Hause fühlen im Haus Gottes. Ich habe ein ganz tolles Beispiel aus meiner Jugend. Ich habe das ganze Social Media Team damit unterhalten mit der nächsten Folie. Ihr merkt, die heutige Predigt ist eine einzige Storytime. Ich habe mal eine intensive Hip-Hop- und Rap-Phase gehabt. Mit so 12, 13 Jahren. Und das sah, ist es schon drauf? Gott, ist schon drauf, okay. Und das sah genauso aus, wie ihr das seht, nicht wie ihr euch es vorstellen müsst. Also, die klassischen Nikes in Billig-Deichmann-Variante, graue Jogginghose, wie sich das gehört. Ihr müsst euch das Make-up wegdenken, das ist die Abi-Motto-Woche. Aber genauso war es mit 12 quasi. Und so bin ich in den Gottesdienst gegangen. Und mehr noch, meine Eltern haben mir erlaubt, so in den Gottesdienst zu gehen. Ja. Man kann jetzt diskutieren und ich stimme jedem Einzelnen zu. Nee, das muss nicht sein. Muss nicht. Maike, du kannst gerne wieder entfernen. Bevor jemand hier abfotografiert oder so. Aber was sich daraus in meinem Herzen ergeben hat, das war, glaube ich, was wirklich Gutes. Ich wusste schon immer, seit ich ganz klein bin, in dieses Haus kann ich so kommen, wie ich bin. Und meine Kirche ist mein Zuhause. Und es ist für mich kein Spruch fancy auf unseren Flyern, die wir hier drucken. Deine Kirche, dein Zuhause. Das ist für mich so. Und ich habe jetzt, musste an vor 2 Wochen denken, oder 3 habe ich moderiert und bin hier hinten raus, stand so vor der Tür und habe gemerkt, scheiße, ich habe noch die Socken an. Schnell nochmal zurück in die Minis-Corner. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist mein Wohnzimmer. Hier darf ich sein. Und das ist so schön. Und so lustig das Beispiel ist, ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, wie hoch der Wert ist, wenn sich Menschen angenommen fühlen, wenn es nicht wegen ihrem Äußeren, wegen ihrer vielleicht ein bisschen unangepassten Art nur Gespräche darüber gibt und sie wegen negativen Gerede und Bevormundungen nicht mehr in das Haus Gottes kommen wollen. Du und dein Haus dürfen sich zu Hause fühlen und du darfst wissen, Gott sieht nicht, was vor den Augen ist. Gott sieht dein Herz, wie wir es in 1. Samuel 16 lesen. Das ist, was wir unseren Häusern mitgeben sollten, was du deinen Kindern, deinem Partner, deinem Teambuddy mitgeben solltest. Du darfst sein, wie du bist und Gott sei Dank hat Gott sich meiner erbarmt und ganz ohne Gerede von meinen Eltern ist diese Phase einfach vorbeigegangen. Gott tut sein Werk ohne blöde Kommentare. Amen. Das war jetzt der lustigste Punkt, jetzt kommt nur noch Ernst. Warum sollen wir uns überhaupt in Gottes Haus wohlfühlen? Warum ist es wichtig? Wir sind berufen, in Gemeinschaft zu leben. So sind wir gedacht, in nächster Gemeinschaft zu unserem Schöpfer, aber auch zu den Menschen, die Gott lieben, die in seinem Haus sind. Und in Hebräer 10, 24 lesen wir, lasst uns aufeinander Acht geben. Habt noch jemand anderen außer dich selbst auf dem Schirm. Damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, Es war früher schon so. Unverbindlichkeit ist keine Sache der heutigen Zeit. Ne? Es haben schon einige damals gepflegt, die Gemeinschaft manchmal zu verlassen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Die drohen immer gleich mit der Endzeit. Das ist serious. Gemeinschaft in Groups, aber auch Gemeinschaft mit Familie, mit Freunden, mit Freunden, die Familie werden, ermutigt uns immer wieder auch zur Gemeinschaft in Christus. Zum Einhalten seiner Gebote, zum Durchhalten, trotz all dem, was vielleicht gegen euch kommt, Probleme, mit denen ihr gerade kämpft. Diese Gemeinschaft hält zusammen. Und wenn wir gesunde Beziehungen in Kirche bauen und leben, wirst du merken, dass dein Freund, deine Freundin, dein Partner, dein Ehemann, deine Arbeitskollegen, Kinder, die werden gerne in Kirche kommen. Und die werden sich nicht beschweren, dass du 13 Uhr noch abbaust, sondern die werden sauer sein, dass die schon los müssen, weil die mit ihren Freunden im Haus rumstromern und so gute Beziehungen in diesem Haus haben. Und an der Stelle einmal großes Shoutout ans Kids-Team. Wir durften es schon so oft erleben. Die kümmern sich schon vorm Gottesdienst um die Kinder, bauen schon mal dort Beziehungen und es setzt so frei in Dienerschaft in Kirche, dass sie sich wohlfühlen. Yes. Wenn du ins Kids-Team willst, das ist dein Moment, die freuen sich über jeden, der Teil wird. Und Daniel und ich durften in den letzten Jahren, auch durch diese Freisetzung, die wir auch als Partner gegenseitig erleben durften, viele verschiedene Dienste in Gemeinde haben. Und was aber viel prägnanter ist, wir hatten ganz, ganz viele verschiedene Settings bei uns zu Hause, in unserem Privatbereich. Und dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was, aber was ich erstaunlich finde, es war nicht am entspanntesten, als Kirche am kleinsten war. Im Gegenteil. Und auch nicht, wo wir ganz, ganz wenig Verantwortung hatten am Anfang. Woran liegt das? Ich denke, dass der Hauptgrund ist, dass wir zu Beginn dieses Church Plans nicht ausgeschöpft haben, was Gott für unsere Erholung bereithält. Wir waren ganz unerfahren darin, Leiterschaft zu multiplizieren, dass auf Menschen hineingenommen werden, dass Aufgaben auch mal wechseln dürfen und man die nicht so anhäuft. So, oh cool, ich mache die Brötchen, jetzt mache ich auch noch das Wasser und jetzt mache ich noch das Kids-Team parallel. Ne, das muss man lernen langsam, aber mit einer wachsenden Kirche ist es keine Diskussion. Wir müssen lernen, Menschen mit hineinzunehmen. Und die Qualität meines Dienstes wird ab einer gewissen Aufgabenmenge abnehmen. Die Qualität meines Dienstes nimmt auch ab, wenn ich meinen Sabbat nicht halte. Und ihr könnt mein Herz dazu hören, wir müssen nicht die ganze Woche sitzen, damit wir erholt sind, aber Gott hat uns einen Rhythmus gegeben. Wir haben da nochmal eine ganze Predigt in der Reihe Seelenfrieden, wenn euch das nochmal ein bisschen tiefer interessiert. Aber Gott hat uns nach seinem Abbild geschaffen. Und selbst Gott hatte einen Tag, den 7. Tag, an dem er ruhte und sein Werk betrachtete. Und was ganz spannend ist, was zum Sabbat steht in Hesekiel 20, ich gebe ihnen meinen Sabbat als Bundeszeichen zwischen ihnen und mir. Das heißt, wenn ihr den Sabbat haltet, ist das der Ausdruck davon, dass wir zum Teil von der Familie Gottes gehören. Auch für den Rest der Welt. Das Bundeszeichen. Daran sollte man erkennen, dass ich, der Herr, es bin, der euch heiligt. Der Sabbat ist dafür da, dass wir erkennen, dass Gott der ist, der uns heiligt. Ich musste da ein bisschen drüber nachdenken. Wir heiligen uns nicht selbst. Und daran erinnert uns der Sabbat, an dem nicht gearbeitet wird, wo Gott für unser Wohl sorgt. Er weiß, was dein Bedarf ist, dass du auftanken musst. Und wir können uns unsere Erlösung nicht erarbeiten. Ich denke, das ist der Kernpunkt da drin. Ein Sabbat ist nicht der Mittwoch, der zufällig frei ist, wo ich noch Wäsche mache, noch ein bisschen Hausaufgaben kontrolliere. Und der Geschirrspüler hat gerade auch geklickst. Das ist der Tag, an dem ich mit Worship aufstehe. Ich liebe das, Daniel ist da ein bisschen besser drin, das auf dem Schirm zu haben, gleich das iPad morgens an. Und das macht so viel mit dem Tag. Erstmal mit Lobpreis zu starten, wo wir einen Familienausflug machen, wo ich mal Momente habe, wo ich meinem Mann einfach in die Augen schaue. Und es ist schön. Yes, wo wir uns ganz, ganz tief mal unterhalten, ja. Wo wir weg vom Alltag sind, an dem ich im Worship einfach vor Gott komme, Gemeinschaft mit Freunden habe, mit Menschen aus der Kirche und einen Abend, der vielleicht mal vor einem Kamin am See endet oder wo auch immer. Und jetzt kommt ein spannender Punkt und an dem ich im Haus Gottes bin. Sabbat heißt nicht der Sonntag im Monat, von dem wir Gott frei haben oder Church frei haben. Ihr solltet Sonntage haben, an dem ihr Dienst frei habt, wo ihr einfach vor Gott kommt, euch füllen lasst. Aber lasst uns Gottes Vorstellung vom Sabbat mit hineinnehmen in 3. Mose 23. Und da hat mich Gott nochmal wirklich drauf gestoßen. Ihr sollt 6 Tage pro Woche arbeiten. Der 7. Tag aber ist der Sabbat. Ein Tag vollkommener Ruhe, an dem ihr zum Gottesdienst zusammenkommen sollt. Der Sabbat und das Haus Gottes, das darf ein Tag sein. An diesem Tag sollt ihr nicht arbeiten, wo auch immer ihr lebt, sollt ihr diesen Ruhetag für den Herrn einhalten. Und Gott setzt diesen Tag zum Zeichen für alle Nationen, dass wir sein Volk und er der Herr unser Gott ist. Lass Gott dir in seinem Haus einen Ort geben, wo du deinen Sabbat startest. Lass es hier starten, in Gemeinschaft mit ihm und seinen Kindern, in Anbetung und Lobpreis, sodass du gefüllt bist, wenn du seinen Dienst tust. Und es ist so schön, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, dass wir in Leipzig jetzt auch auf Vormittag gehen. Und dann ist der Sonntag dein prädestiniertester Sabbattag, denn dann kann jeder Standort mit Gottesdienst starten und Nachmittag nutzen, um in die Ruhe zu kommen. Das ist so gut. Und wir dürfen immer wieder lernen und uns vorsagen, verschiedene Lebensphasen fordern unterschiedliche Settings in deinem Dienst. Dein Dienst in Kirche ist keine Arbeitsstelle in der Welt. Dein Dienst hat keine Karriereleiter. Da fallen wir oft rein, dass wir das so mit unserer Arbeitswelt zusammen sehen. Es ist keine Karriereleiter, die du hochkletterst und runterfällst, die einbricht, wenn du mal eine Aufgabe wechselst, wenn jemand anders in deine Verantwortung hineinwächst. Daniel und ich hatten die letzten Jahre so viele verschiedene Settings, die so oft Aufgabenwechsel hatten, die dazu kamen. Wir hatten unsere Verlobungszeit am Anfang, dann habe ich angefangen, dual zu studieren. Dann hatte Daniel seinen Arbeitseinstieg, dann waren wir schwanger, Kind 1, dann hatten wir eine Hausbauphase, Kind 2. Das für alle, die Eltern sind, wissen, dann ist richtig wild. Alles andere davor war Quatsch, Kind 2 ist wild. Der schläft hier so süß, ne? Das sieht gar nicht so aus. Eins ist uns aber wirklich wichtig geworden über die Jahre. Egal, welche Lebensphase war, es ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen sollten, egal wie viel oder wie wenig wir dienen. Unser Haus war immer ein Teil vom Haus Gottes. Es war nie eine Frage, ob wir Gemeinschaft mit Menschen haben, die Gott lieben, die uns ermutigen, die uns erbauen, die in uns hineinsprechen dürfen. Wir haben eben die Stelle in Hebräer gelesen, lass es kein Gefühl sein, das darüber entscheidet, ob du in Gemeinschaft in Kirche bist. Und wir durften lernen, dass wir als Paar, als Ehepaar, Familie und als Einzelperson, dass wir einen guten Platz haben im Haus Gottes. Und da gibt es Zeiten, in denen wir mit unseren Babys in der Minis Corner sind, dort den Kaffee genießen und worshipen. Und dann gibt es Zeiten, wo das einfach mein Hauptdienst ist, wo ich einen Unterschied in dieser Phase, in dieser Rolle mache. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich habe es geliebt, wie Maren als 4-fach-Power-Mami mich mit meinem ersten Baby gecovert hat und alle Homegroup-Sachen übernommen hat, dass ich ganz entspannt, ruhig mich eingewöhnen konnte in diese Elternzeit und in meine neue Rolle einfinden wollte. Zumindest 5 Wochen, dann startet der Hausbau. Dann war es wieder ein bisschen unentspannter. Aber der wichtige Punkt, der mit dabei ist, lasst uns nacheinander schauen. Lasst uns nacheinander schauen, in welchen Lebensphasen jemand ist, der gerade mit dir im Team baut, der in deinem Hauskreis ist. Und es wird Zeiten geben, wo Eltern sich mal abwechseln, wo du mal eine Prüfungsphase hast. Und vielleicht bist du gerade in einer Season, in der du Kapazitäten hast. Ne, wir haben kein Mindset des Mangels, sondern des Überflusses. Vielleicht haben wir auch Leute, die einfach Kapazitäten haben. Du hast gerade Kinder, die schon ein bisschen rausgewachsen sind, die Kids Church lieben, bist gerade irgendwie ungebunden und kannst mit deiner Zeit dienen. Und dann möchte ich dich einladen. Vielleicht ist dein nächster Schritt, in einem Team zu sein, deinem Homegroup-Leiter eine Co-Leitung zu sein, der mal ein bisschen was übernimmt und abnimmt. Und wir hatten im Hausbau mit unserem Neugeborenen eine Phase, da haben wir gerade in Leipzig alles abgegeben, sind umgezogen und waren so, keine Homegroup mehr, kein Team, alles gut, wir sind da, wir haben ein Baby. Und ich habe es so geliebt. Wir hatten eine Familie, die kam auf uns zu, als wir hergezogen sind und die haben gesagt, oh, wir haben es so auf dem Herzen, Hauskreis zu machen. Und wir haben gesagt, wir theoretisch auch, voll gut. Und die meinten, ja, aber wir haben 3 Kinder, wir können nicht alleine Hauskreis leiten. Habt ihr Lust, das mit uns zusammen zu machen? Ihr habt Kinder, wir haben Kinder, halbe Kraft, ist doppelte Kraft quasi. Und wir haben das gemacht, weil Gott ganz klar in unser Leben gesprochen hat zu Daniel und hat gesagt, Daniel, zuerst bau mein Haus und nicht dein Haus. Und das war für uns ganz schön tough, weil wir wussten, was das heißt, so ein Haus zu bauen. Und im Nachhinein war das der größte Segen für uns, weil wir dort einen Ort hatten, der mit uns gebetet hat, der uns Halt gegeben hat in diesem wilden Privatleben, was wir hatten, wo Ermutigung war, wo wir haben quasi keine Inputs gemacht, weil die ganzen Leute die Inputs gemacht haben. Es war eine super gute Gemeinschaft und einfach möglich, weil Sebastian und Nicole das so auf dem Herzen hatten. Und dann war es so ein wichtiger Punkt für uns, auch zu lernen, Seasons wieder gut abzuschließen. Wir haben die Homegroup dann wieder übergeben an nächstes Paar, wo wir wussten, die werden es vermutlich noch viel besser machen als wir. Und wir sind so dankbar dafür. Und wir haben gelernt von Pastor Mattes, dass wir Sachen gut abschließen, dass wir neue Leiter mit hineinnehmen dürfen, dass wir Dienerschaft multiplizieren, dass gute Wechsel entstehen und dass keine Verantwortung einfach liegen bleibt über deine Lebensphasenwechsel. Das Haus Gottes braucht diese Evet Yahweh, die Diener Gottes. Und ich möchte dich einladen, dass du in Kirche diese Vertrauensperson des Herrn wirst. Eine Person, die da ist durch ihre Lebensphasen hindurch, die mit vollem Herzen, mit voller Freude dient. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, was deine Berufung ist, dann glaube ich, ist das das Mindeste, dass wir unserem Herrn und Gott dienen, ihn anbeten, ihn loben, das wirklich machen, ihm zur Ehre Feste feiern, ihm zur Ehre Gemeinschaft haben, durch unsere Lebensphasen hindurch. Wir fassen kurzes Best Practice nochmal zusammen. Sei ein Evet Yahweh, eine Vertrauensperson des Höchsten. Baue mit deinem Privatleben ein gutes Fundament für deinen Dienst. Sprich gut über deinen Dienst und über deine Mitmenschen in Kirche, die anderen auch. Lass Kirche zu einem Wohlfühlort werden. Lebe gesunde Beziehungen in Kirche. Jetzt kommt der nächste Punkt schon, waren viele Punkte heute. Halte den Sabbat. Gib deinem Dienst in einer neuen Season einen neuen Rhythmus. Und sei eine Vertrauensperson des Hauses Gottes. Und ich möchte dich einladen, dass wir das heute ganz praktisch werden lassen. Und dass wir heute ein Fundament legen, dein Warum, dass es heute geklärt ist. Und ich möchte euch bitten, dafür aufzustehen kurz. Ein bisschen Aktivität. Das hat was mit dir zu tun. Auch in Ludwigslust, ihr könnt gerne einmal aufstehen. Ihr habt das bestimmt schon gemacht. Die sind engagiert dort oben. Und wenn du gerade zu Hause online bist, vielleicht stehst du auch auf. Und vielleicht hilft das jetzt, einen aktiven Schritt zu machen. Vielleicht ist es heute für dich dran, dein Herz in Dienerschaft zu erneuern. Dein Warum neu an der Beziehung zu deinem Schöpfer, zu deinem Vater, zu deinem Gott festzumachen, der dich liebt. Den Startpunkt zu setzen, vielleicht gesunde Kulturen in deiner Familie zu etablieren. Negatives Gerede abzulegen. Vor deinem Schöpfer kannst du es zugeben. Du musst es nicht laut sagen. Freude in dein Haus einziehen zu lassen. Wirkliche Freude in deinem Haus zu haben. Vielleicht setzt du heute einen Startpunkt, wo Gott in dein Zeitmanagement sprechen darf. Wo du in Berufung trittst, deine Herzenshaltung zu deinem Dienst erneuert und eine Vertrauensperson Gottes wirst. Vielleicht möchtest du heute aus vollem Herzen eine Person werden, die Gott nahe steht, die ihn kennt und die wirklich Beziehung lebt. Ein Evet Yahweh, ein Diener Gottes, dann möchte ich dich jetzt einladen. Ich könnte das Licht ein bisschen runter machen, ist ein bisschen privater. Ich möchte dich heute einladen, ein Evet Yahweh zu werden, ein Diener Gottes. Und ihr könnt vielleicht kurz die Augen schließen, dass jeder seinen privaten Moment hat. Und wenn du heute Schritte in den verschiedenen Bereichen machen willst, würde ich dich bitten, jetzt die Hand zu heben. Und dann will ich für dich beten, dass du dein Herz erneuern kannst. Wenn du heute anfängst, Kultur neu zu etablieren, dein Herz weich machst für das, was Gott in deinem Leben will und Dinge abzulegen. Und Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier vor dir steht, der sich meldet, der im Herzen gerade was bekennt. Herr, und der ganz neu seine Beziehung zu dir festmachen will, hier an dem, was du in ihn gelegt hast. Ich bitte dich, dass du ausstattest, dass du Angriff wegnimmst, der ist, dass du überfließende Freude in unsere Familien legst, dass du Frieden in unsere Familien hineinlegst. Herr, und dass du heute erneuerst, was in uns zerbrochen ist. In Jesu Namen. Amen. Und vielleicht bist du gerade hier und du merkst, dass du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, noch nie bewusst getroffen hast, dass du schon immer im Haus Gottes warst, ohne ihn wirklich zu kennen. Und vielleicht ist heute dein Moment, das erste Mal, dass du von Gottes Liebe hörst, von seinem Plan für dein Leben. Und dann möchte ich dir einen Vers aus Johannes zusprechen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben darf. Gott liebt dich so sehr und er kennt dich von Anbeginn der Zeit. Und er sieht genau dich jetzt auf deinem Stuhl. Er sieht dich und dein Schöpfer, dein liebender Vater, möchte, dass du ihn kennenlernst und Gemeinschaft mit ihm hast. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du entscheidest, während alle Augen geschlossen sind, werde ich gleich bis drei zählen und dir diese Frage stellen, ob du von heute an seine Tochter oder sein Sohn werden möchtest. Wir nehmen uns kurz Zeit dafür und ich lade dich ein, jetzt dein Herz zu öffnen für die Gegenwart Gottes und seine Liebe zu dir. Und wenn du dich heute dafür entscheidest, dein Leben mit Jesus zu gehen, dass du annimmst, dass Jesus für dich gestorben ist am Kreuz und du errettet bist, heb bei drei die Hand, sodass ich sie sehen kann. Eins, du triffst gerade die beste und wichtigste Entscheidung deines Lebens. Zwei, mit dieser Entscheidung beginnst du eine echte, eine nahe Beziehung zu deinem Schöpfer und Erlöser. Drei, heb jetzt deine Hand, sodass ich sie sehen kann, wenn du diese Entscheidung heute treffen willst. Ich sehe eure Hände hier links. Yes, jetzt hast du den Moment, diese Entscheidung zu treffen, Jesus in dein Leben zu lassen. Wenn du das bist, ich sehe deine Hand hier rechts. Amen. Dann ist jetzt der Moment für dich, deine Hand zu heben und zu bekennen, dass Jesus der Herr deines Lebens ist. Ich sehe deine Hand. Amen. Amen. Und Church, ihr könnt die Augen wieder aufmachen, ihr könnt die Hände runternehmen und lasst uns mit den vier Menschen feiern, die gerade die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Amen. Amen. Und wir wollen mit dir ein Gebet sprechen, ein Gebet, was ein Bekenntnis sein kann. Wir haben gerade die Hand gehoben, du bist in der Aktivität und wir wollen dem mit unserer Stimme Ausdruck verleihen. Und wir beten hier immer alle zusammen, du bist nicht allein, keine Angst. Und ich werde es vorsprechen und du darfst, wenn du das im Herzen hast, das hinterher sprechen, auch wenn du dich eben noch nicht gemeldet hast. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der deine Erlösung braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb einen Sündertod. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Ich lege meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert und dies ist mein Neuanfang. In Jesu Namen.